Ein Elternpaar hatte zwei Kinder. Und als ihre Tochter mit 14 Jahren starb, ließen die Eltern auf den Grabstein meißeln: Warum? Ein stummer Schrei, eine stille und doch so laute Frage, auf die diese Eltern keine Antwort hatten. Und etliche Jahre später mussten diese Eltern auch ihren Sohn begraben. Und nun ließen sie auf den Grabstein meißeln: Gott weiß, warum. Zuerst warum und dann Gott weiß, warum. Liebe Gemeinde, verstehen wir, was in diesen Eltern passiert ist? Die Frage ist den Eltern geblieben. Und es gab auch weiterhin keine Antwort für sie auf diese Frage. Aber die Eltern haben sich an den gewandt, der allein die Antwort auf diese Frage kennt. Gott weiß warum. Die Frage heute Morgen: Kannst du das glauben? Die Frage warum oder auch warum ausgerechnet ich, diese Frage stellen sich ja täglich Tausende auf dieser Welt. Und unter ihnen sind mit Sicherheit viele Christen. Warum ich? Warum passiert das ausgerechnet mir? Aber es gibt auf diese und ähnliche Fragen selten eine befriedigende Antwort. Jawohl, auch das Wort Gottes beantwortet nicht alle unsere Fragen. Vor allem nicht diese Frage, diese bohrende Frage nach dem Warum. Aber was ich entdeckt habe, ist, dass Gottes Wort uns einen Weg zeigt aus dem Fragentunnel. Und deswegen fand ich dieses Bild vorhin zum Schluss auch so schön. Dieser dunkle Weg mit dem leuchtenden Ziel. Ich lese uns Gottes Wort für den heutigen Sonntag. Ich lese Psalm 73. Psalm 73. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Angeber, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Angeberei und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen gerade einfällt. Sie achten alles für nichts. Sie reden böse und reden und lästern hoch daher. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen: Wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, sie sind glücklich in der Welt und sie werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz rein hielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gesagt, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging ins Heiligtum Gottes und sah ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzt sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott allezeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Warum? Die Frage mit der offenen Antwort. Warum? Ein junger Pastor besucht einen älteren Kollegen. Und dieser Kollege liegt mit starken Schmerzen im Bett. Eine langwierige Krankheit plagt ihn. Und so versucht der junge Pastor, den Älteren zu trösten und sagt nach einer Weile, weißt du, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ich weiß, antwortet ihm der Ältere. Aber weißt du, manchmal wünschte ich mir, er würde endlich mal einen anderen genauso lieben wie mich. Warum liebt Gott ausgerechnet mich so sehr auf diese Weise? Verständlich die Frage des älteren Kollegen, oder? Liebe Gemeinde, es ist immer wieder gut, anderen Menschen ein Wort Gottes zuzusprechen. Aber wir müssen dabei wissen, auf die Frage, warum, gibt es auch im Wort Gottes ganz selten eine befriedigende Antwort. Was uns Gott und sein Wort immer wieder gibt, sind Hilfen mit unseren Fragen. Aber Gottes Wort schenkt uns nicht immer die Antwort, die wir gerne hätten. Gottes Wort gibt uns Hilfen im Kampf mit diesen schweren Fragen unserer menschlichen Existenz. Warum? Die Frage mit der offenen Antwort. 3 Gedanken aus diesem Text. Ich denke, ihr seht mir das nach, dass ich heute Morgen nicht umfassend auf jedes Detail dieses Psalms eingehe, aber ich nenne 3 Gedanken, die mir wichtig geworden sind. Der erste: Ich wäre fast gestrauchelt. Ich wäre fast gestrauchelt. Da hätte es jemand fast nicht mehr geschafft. Ich wäre fast gestrauchelt. Mich fasziniert immer wieder die Offenheit der Heiligen Schrift. Ich wäre fast gestrauchelt. Das kann man doch verstehen, oder nicht? Da leben die einen jahrelang in Saus und Braus. Tun, was sie wollen, fragen nicht nach Gott und dem Nächsten. Und andere Millionen Menschen auf dieser Welt sind am Verhungern, momentan gerade wieder am Horn von Afrika. Da schicken brutale Schlechter und Diktatoren schon kleine Kinder in den Krieg. Extremisten empfachen im Namen Gottes halbe Weltkriege. Und Gott lässt das einfach so passieren. Man hat den Eindruck, die, die das anzetteln, die haben am wenigsten darunter zu leiden. Da werden Familien mit ihren Kindern als menschliche Schutzschilde missbraucht. Und diese Typen sitzen in irgendwelchen Bunkern und lassen es sich gut gehen. Ist das nicht ungerecht? Da gibt's Leute, die spotten Gott ganz offen ins Angesicht, die fluchen und die schimpfen und die lachen uns Christen aus. Du immer mit deinem Jesus, was rennst du bloß ständig in diese Gemeinde? Die gleichen Leute aber, die uns Frömmelei vorwerfen, sie lügen und betrügen, sie lassen ihre Familien im Stich, sie gehen hemmungslos über Leichen auf der Suche nach dem eigenen Vorteil und Gott lässt das scheinbar alles so geschehen. Warum? Warum lässt Gott das einfach so passieren? Ich wäre fast gestrauchelt. Warum wäre ich fast gestrauchelt? Weil es eben auf diese Frage nach dem Warum keine befriedigende Antwort gibt. Könnte ich euch heute Morgen die Antwort auf diese Frage geben, dann wüsstet ihr, dass ich längst selber Gott geworden bin. Aber ich bin, wie ihr alle, nur ein kleiner Mensch mit den gleichen Fragen, mit den gleichen Schwierigkeiten, Sorgen und Problemen. Auch ich wäre fast schon gestrauchelt über diesen Fragen. Das hat mich beschäftigt als Kind in der Blindenschule in Ilvesheim, wo meine Eltern gearbeitet haben. Da sind Kinder aufgewachsen ohne Arme und Beine und sie waren zusätzlich noch blind, nur weil ihre Mütter von ihrem Frauenarzt in der Schwangerschaft ein Schlafmittel bekommen haben. Warum? Nun, es ist klar, natürlich, die Mütter, die Ärzte haben dieses Mittel verschrieben, die Mütter haben es genommen. Aber warum die Kinder? Was können die kleinen Kinder dafür? Den Ärzten und den Müttern hat dieses Medikament nicht geschadet. Warum immer die Kleinen? Natürlich kann man sich das wissenschaftlich erklären, das ist mir schon klar. Aber versteht ihr, ich wäre fast gestrauchelt. Und ich bin sicher, hier könnten jetzt viele von euch ihre eigenen Erfahrungen anbringen. Warum? Warum Gott? Für unsere menschliche Logik ist das einfach nicht zu fassen. Und neben der Frage nach dem Warum entsteht dann vor allem für fromme Menschen eine weitere Frage, und das ist der zweite Gedanke, der hier in dem Psalm angesprochen wird. Ist mein frommes, mein gottesfürchtiges Leben, ist das umsonst? Ist mein frommes Leben umsonst? Wir Menschen können ja schlecht mit offenen Fragen leben. Das nagt in uns, weil es unser Weltbild durcheinander bringt. Und vor allem nagt es an uns, wenn wir fromme und gottesfürchtige Christen sind. Und so versuchten die Leute damals und so versuchen viele Christen heute, diese Fragen fromm theologisch zu klären. Gott bestraft den Sünder und er belohnt die Frommen. So denken die Frommen schon seit ewigen Zeiten. Und hin und wieder stimmt das ja auch. Es gibt ja auch im Wort Gottes das Gesetz von Saat und Ernte. Paulus sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Galater 6, Vers 7. Und in manchen anderen Bibelstellen finden wir Ähnliches. Aber, liebe Gemeinde, so sagt der Psalmist hier, das stimmt eben längst nicht immer. Im Gegenteil. Den Gottlosen geht es gut. Sie spotten und fluchen, ihnen ist nichts heilig und Gott belohnt sie scheinbar dafür auch noch mit einem reichen und erfolgreichen Leben. Alle Tage Jubel, Trubel, Heiterkeit und ich gehe Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst, ich gebe meinen Zehnten, ich betrüge niemand, ich zahle regelmäßig meine Steuern, ich helfe anderen Menschen, die in Not sind, was habe ich davon? Sehr oft Ärger, Kummer, Angst, Hohn, Spott, Verachtung. Vielleicht fällt euch noch mehr dazu ein. Ist mein frommes Leben umsonst? Bin ich am Ende der Betrogene, so wie Ulrich Wickert mal in einem Buch geschrieben hat, der Ehrliche ist immer der Dumme? So haben mit Sicherheit schon viele Christen vor uns gedacht. Der Psalmist sagt hier, diese Gedanken und Fragen, die machen mir manchmal richtig körperliche Schmerzen. Es sticht in die Nieren, es greift ans Herz, unser Kreuz tut uns weh, wir kriegen Magengeschwüre. Ist Gott ungerecht? Ist das fromme Leben, das ich führe, letzten Endes Selbstbetrug und umsonst, wie uns manche Atheisten sagen? Was habe ich vom Christsein, außer dass meine Kumpels mich auslachen und mich für dumm erklären? Meine Klassenarbeiten schreiben sich deswegen nicht leichter, wenn ich als Christ lebe. Meine Arbeit fällt mir nach wie vor schwer. Und die, die mich verspotten, denen gelingt scheinbar alles mühelos. Was habe ich davon, Christ zu sein? Ist mein frommes Leben umsonst? Interessant, der Psalmist hier stellt nach diesen ganzen Überlegungen fest, ich bin vor dir wie ein Narr. Wenn ich in diesen Gedanken hänge, dann wusste ich nichts, ich war vor dir wie ein Tier. Warum sagt der Psalmist das hier? Woher kommt diese Veränderung am Ende des Psalms? Nun, vielleicht, weil er erkannt hat, dass wir Menschen mit all unseren Fähigkeiten, mit all dem, was wir können, letzten Endes doch ganz kleine Lichter sind. Egal, wie sehr wir Gott vielleicht anklagen, egal, wie sehr wir uns aufregen, wie sehr wir glauben, Gott gegenüber im Recht zu sein, zuletzt geht es uns wie Hiob, der dem lebendigen Gott auf seine Fragen nicht eine Antwort geben konnte. Lest mal Hiob Kapitel 38. Ein sehr interessantes Kapitel. Und auch wenn wir glauben, heute wissenschaftlich viel weiter zu sein, was wissen wir denn von unserem Universum? Was wissen wir von der Entstehung der Schöpfung? Was wissen wir wirklich vom Schöpfer? Welchen Einblick haben wir tatsächlich in Gottes Gedanken? Haben wir heute den Gesamtüberblick? Haben wir die Voraussetzungen, um Gott in seiner Gerechtigkeit anzuklagen? Ein Wissenschaftler hat vor kurzem gesagt, und das fand ich sehr interessant, der Mensch von heute, vor allem der studierte Mensch, weiß von immer weniger immer mehr. Wir wissen heute in Teilbereichen viel mehr wie unsere Vorfahren. Aber wer kriegt das noch zusammen? Wer hat den Überblick, um mit Gott anzufangen und mit ihm zu rechten? Was wissen wir wirklich, um ihn anzuklagen? Und wenn wir diesen Gedanken nachhängen, das kann uns tatsächlich zum Tier machen. Das wäre nämlich tatsächlich so ähnlich, wie wenn morgen bei uns zu Hause die Haustiere anfangen würden, die Regie zu übernehmen. Kein richtiger Herr würde sich von seinen Haustieren sagen lassen, was er zu tun und zu lassen hat. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, bildlich gesprochen, bitte nur bildlich gesprochen, wir sind vor Gott noch viel kleiner wie unsere Haustiere uns gegenüber. Ein Staubkorn im Universum. Aber wir fangen an, mit Gott zu rechten, wir kritisieren ihn und wir stellen ihn vor das Gericht unseres Herzens. Und Gott? Wie reagiert der lebendige Gott auf solche Anklagen und Vorwürfe? Liebe Gemeinde, das ist für mich das Wunderbare und das Erstaunliche. Der lebendige Gott hat sich das alles gefallen lassen. Und er lässt es sich bis heute gefallen. Der lebendige Gott hat sich auf uns eingelassen. Er wirbt um uns. Er liebt uns. Obwohl wir vor ihm wirklich nicht mehr sind als ein winziges Staubkorn im Universum. Trotzdem hat sich der lebendige Gott auf uns eingelassen. Und in Jesus Christus macht er uns ein einmaliges Angebot. Und das ist mein dritter Gedanke heute Morgen. Jesus Christus ist Gottes Angebot zur Freude, trotz dieser Welt. Trotz dieser Welt. Der Psalmist hier scheint dieses Angebot damals gleichsam vorausgesehen zu haben. Er kommt nämlich hier zu diesem Schluss: Dennoch bleibe ich fest an dir. Dennoch bleibe ich fest an dir. Und wir merken auch hier, wie bei dem Ehepaar, von dem ich am Anfang der Predigt erzählt habe, es sind längst nicht alle Fragen gelöst. Und ich bin sicher, es werden auf dieser Welt niemals alle Fragen gelöst werden. Aber das ist für den Psalmist hier kein Grund, sich von Gott abzuwenden. Im Gegenteil, dennoch, vielleicht gerade deswegen, bleibe ich fest an dir. Und ich fand es interessant, was sie vorhin sagte von der Frau von Bernd Martin Müller. Wo sollte ich denn hingehen? Wenn ich Gott nicht mehr hätte, dann wäre ich ganz allein. Warum? Warum bleibt einer, der so viel Ungerechtigkeit sehen muss, warum bleibt einer, der mit den Wegen dieses Lebens, mit dem Verhalten Gottes gegenüber den Problemen dieser Welt noch längst nicht fertig geworden ist, warum bleibt so jemand dennoch bei Gott? Wäre es nicht besser, der Frau Hiobs zu folgen, die gesagt hat zu ihrem Mann, komm, hör auf, lass gehen, lass Gott fahren und stirb. Was willst du noch damit? Nein, sagt Hiob, ich bleib dennoch bei diesem Gott. Bin ich in guten Tagen bei ihm gewesen, bleibe ich in schlechten auch bei ihm. Warum tut das einer? Vielleicht, weil da einer gemerkt hat, egal wie geheimnisvoll und wie dunkel dieser Gott mir manchmal vorkommt, er ist der Einzige, an den es sich lohnt, tatsächlich zu wenden. Er ist der Einzige, der den Überblick hat. Wenn ich mit diesem Gott Probleme habe, dann muss ich mich gerade an ihn wenden. An wen sollte ich mich sonst wenden? Wenn ich der Lösung meiner Probleme, der Lösung meiner Fragen auch nur ein Stück näher kommen will, ja, dann muss ich mich gerade an ihn wenden. Zu wem sollte ich sonst gehen? Irgendwie ist das ja auch logisch. Stellt euch vor, wir wollen es nicht hoffen, aber es, nur als Beispiel, ich würde mit jemand von euch Probleme kriegen. Und dann würde ich irgendwann in der nächsten Woche beim Gemeindepastor anrufen und mit dem darüber reden. Wie würde euch das gefallen? Also ich, wenn es mich betreffen würde, ich wäre stinksauer. Ich würde sagen, wenn die Leute mit mir Schwierigkeiten haben, warum wenden sie sich dann nicht an mich? Und vor allem, es ändert ja nichts, wenn wir uns an jemand anders wenden. Gott lässt das alles so geschehen. Gott hält das mit uns aus. Und so empfindet das offensichtlich der Psalmist, wenn er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir. Das heißt für mich so viel wie, wenn ich mich nicht mehr an diesen Gott wenden könnte, wenn ich nicht mehr zu diesem Gott schreien könnte, dann wäre sowieso alles vorbei. Und wenn am Ende sowieso alles aus und vorbei ist, warum sollte ich mich dann heute noch abquälen? Dann wäre es doch besser, bei so viel Ungerechtigkeit und Unverständlichkeit auf dieser Welt mich nicht mehr abzuquälen, oder? Aber weil ich weiß, weil ich erlebt habe, dass da einer ist, der mich bei meiner rechten Hand hält, der mich trägt und der für mich da ist, weil ich das erlebt habe, dass Jesus immer bei mir ist, gerade in den dunkelsten Stunden meines Lebens. Gerade deshalb kann ich sagen mit diesem Psalmisten, dennoch bleib ich stets bei dir. Liebe Freunde, es kann sein, dass es heute Morgen bei dir in deinem Leben trotz dieses Gottesdienstes, trotz froher Lieder, trotz dieser Gemeinschaft sehr dunkel aussieht. Das gibt es. Das ist so. Aber ich bin ganz sicher, es ginge euch ohne Jesus, ohne Gottesdienst, ohne die Gemeinschaft untereinander mit Sicherheit nicht besser. Und darum sagt der Psalmist hier, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Liebe Geschwister, wissen wir eigentlich, wie das ist, wenn uns Leib und Seele verschmachten? Haben wir das so erlebt? Die Heilige Schrift zeigt uns einen, der hat das wirklich so erlebt. Die Heilige Schrift zeigt uns einen, der kennt die letzten und tiefsten Abgründe des Lebens. Er erlebt eine Situation, die menschlich kaum zu beschreiben ist. Da hängt dieser eine, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, an einem Kreuz. Er hat nichts Böses getan. Er hat den Menschen immer nur Liebe geschenkt. Er hat sich förmlich für die Menschen aufgeopfert, in Liebe und in Güte. Er hat Hungrige gespeist. Er hat Kranke gesund gemacht. Er hat Tote auferweckt. Er hat nichts anderes getan, als einer kranken und harten und lieblosen Welt die Liebe Gottes gebracht. Das war das, was er tat. Und nun hängt er an einem Kreuz, nicht ein so leuchtendes, aber an so einem Kreuz. Und er leidet furchtbar unter den Menschen, die er geliebt hat. Er leidet unter uns Menschen. Neid, Eifersucht, Machtgier derer, die damals geherrscht haben, die haben ihn an dieses Kreuz gebracht. Die Leute damals waren ja nicht anders wie die Leute heute. Der Mensch in seinen Abgründen hat sich seit Adam und Eva nicht geändert. Er ist der gleiche geblieben. Interessant fand ich, als Barack Obama bei seinem letzten Deutschlandbesuch das Konzentrationslager Buchenwald besucht hat. Dann hat er anschließend eine Pressekonferenz gegeben. Und bei dieser Pressekonferenz war er sichtlich erschüttert und er sagte, ihm ist beim Gang durch dieses Lager durch den Kopf gegangen, die Menschen damals, die das fabriziert haben, das waren doch auch Menschen wie wir. Menschen aus Fleisch und Blut. Also, so sagt Barack Obama, müsste man doch sagen, angesichts dieser Gräuel, zu was sind wir Menschen eigentlich fähig? Yes, Mr. President. In jedem von uns, liebe Geschwister, steckt ein Judas, wenn Gott uns nicht gnädig ist. In jedem von uns steckt ein Pilatus, wenn wir nur die Möglichkeiten dazu haben. Wir sind nicht besser als die Menschen damals. Wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und Jesus hängt dort an diesem Kreuz, er, der den Menschen nur Gutes getan hat. Und er versteht die Welt nicht mehr. Und das ist für mich das Gewaltige. Aus dem Mund des Herrn Jesus kommt in dem Moment die Frage aller Fragen. Aus dem Mund des Herrn Jesus kommt dieser Schrei der völligen Gottverlassenheit angesichts von so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Merken wir, wo Hilfe zu finden ist? Nicht nur wir leiden an der Ungerechtigkeit dieser Welt. Nicht nur wir leiden am Unverständnis der Wege Gottes. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat alle diese Fragen auch durchgemacht. Er hing am Kreuz mit der gleichen Frage, die dich und mich heute vielleicht umtreibt. Warum, Gott, warum? Er hat das alles durchlitten. Ja, er hat es durchlitten in einer Tiefe, in der wir es hoffentlich nie durchleiden müssen. Er war tatsächlich in diesem Moment absolut getrennt von seinem Vater im Himmel. Und er hat diesen Weg freiwillig beschritten, aus Liebe zu dir und aus Liebe zu mir. Er hat das alles durchlitten, weil er dich und mich unendlich geliebt hat. Er kannte ein Leben völlig rein und ohne diese ganzen Fragen. Er kam zu uns auf die Erde freiwillig, aus Liebe. Und er hat all das erlitten, was wir auch erleiden, ja noch viel mehr. Er ist den Weg der Versöhnung gegangen, den wir nie gehen könnten. Er war ohne Schuld und hat die Schuld und unsere Sünde auf sich genommen. Er hat Leiden ertragen, das ich nie ertragen könnte. Warum hat er das getan? Merkt ihr, wieder eine Warum-Frage. Aber diesmal in eine ganz andere Richtung. Warum hat Jesus das für uns getan? Verstehst du das? Ich verstehe es nicht. Aber in der Heiligen Schrift kriegen wir auf diese Warum-Frage eine Antwort. Er hat es getan, weil er dich und mich so sehr geliebt hat. Er hat uns lieb, trotz unserer Anklagen. Er hat uns lieb, trotz unseres verzagten Herzens, trotz unserer kleinen und großen Fehler und Schwächen. Jesus Christus hat dich geliebt und er liebt dich bis heute. Und er wird dich immer lieben. Es gab und gibt nie einen Zeitpunkt, wo Jesus Christus dich nicht geliebt hat. Es gab höchstens ein oder mehrere Zeitpunkte, da hast du und da habe ich das noch nicht gemerkt. Und darum vergiss es niemals. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat dich so sehr geliebt, dass er für dich die Warum-Frage gestellt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat diese Frage gestellt für dich und für mich. Und darum kann der Psalmist hier sagen, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Liebe Gemeinde, merkt ihr? Wenn wir Jesus Christus haben und vor allem, wenn er uns hat, dann hören diese Fragen nach Himmel und Erde ganz langsam auf. Sie verschwinden nicht plötzlich. Sie werden auch lebenslang nie ganz verschwinden. Aber sie werden leiser. Warum? Weil Jesus Christus uns seine Liebe gezeigt hat. Und darum können wir auch nur durch Jesus Christus vom Warum zum Gott weiß warum kommen. In Jesus Christus erleben und erfahren wir Gottes Liebe. In Jesus Christus erleben und erfahren wir, dass es für uns persönlich nicht entscheidend ist, das Gerechtigkeitsproblem dieser Welt zu lösen. Das können wir nicht lösen und das konnte selbst Jesus Christus nicht lösen. Warum konnte selbst Jesus das Gerechtigkeitsproblem dieser Welt nicht lösen? Ganz einfach, weil wir dazu die falschen Partner sind. Was Jesus Christus aber ein für alle Mal gelöst hat, das ist das Gerechtigkeitsproblem zwischen mir und dem lebendigen Gott. Das Gerechtigkeitsproblem zwischen dir und dem lebendigen Gott. Wenn du dich auf Jesus Christus einlässt, dann wirst du erleben, dass plötzlich nicht mehr Gott auf der Anklagebank sitzt. Ich schätze jeden Atheisten sehr. Warum? Weil ich selber mal einer war und weil ich viele Fragen, die diese Menschen haben, sehr gut verstehen kann. Und ich erlebe das immer wieder, dass Atheisten zu mir sagen, warum? Warum lässt Gott das alles zu, wenn es ihn wirklich gibt? Warum? Ich kann das gut verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass keiner dieser Leute fragt oder sagt, gut, Gott gibt es nicht, das haben wir jetzt festgestellt. Wir brauchen ihn nicht, wir schaffen das ganz gut alleine. Wenn wir Menschen so toll sind und so fähig sind, warum gibt es dann dieses Gerechtigkeitsproblem immer noch? Warum lassen wir Menschen so viel Ungerechtigkeit zu? Ich vermisse bei meinen atheistischen Freunden immer mehr den Zweifel am eigenen Zweifel. Dass man zweifeln kann, das weiß ich. Ich habe schon gezweifelt und manchmal zweifle ich immer noch. Aber irgendwann habe ich angefangen, meine eigenen Zweifel zu bezweifeln. Und das vermisse ich bei manchen meiner atheistischen Freunde. Ihre Zweifel sind so fest betoniert, fester wie die christlichen Dogmen. Wie sagt der Psalmist hier, ich wäre fast gestrauchelt, bis ich ins Heiligtum kam und auf ihr Ende sah. Und das ist das, was mich ruhig macht. Gott wird eines Tages jeden Menschen zur Verantwortung ziehen. Und ohne dieses Wissen aus dem Wort Gottes könnte ich, glaube ich, heute nicht mehr leben. Und für den, der Jesus kennt, ist dann nur noch eines wichtig, dass am Ende dieses Wort Jesus steht, ich spreche dich frei, weil ich für dich gestorben bin. Und darum ist Jesus Christus für mich Gottes Angebot zur Freude. Freude, weil Jesus Christus mich von meiner Ungerechtigkeit befreit hat. Freude, weil ich über meiner Schuld zur Ruhe kommen durfte. Und Freude, weil ich trotz meiner Schwierigkeiten alles andere getrost ihm überlassen kann. Jesus Christus ist Gottes Angebot zur Freude, nicht immer zu einer überschäumenden Freude, sondern sehr oft auch zu einer dennoch Freude. Einer Freude, die dennoch auch in den dunkelsten Stunden des Lebens durchhält. Warum? Auf diese Frage werden wir auch heute Morgen keine letzte schlüssige Antwort bekommen. Darüber bin ich mir ganz im Klaren. Aber Jesus Christus macht uns dieses Angebot, über allen Fragen mit diesem Psalmisten zu sagen, dennoch bleibe ich stets an dir. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, ganz persönlich, dass du das sagen kannst. Dennoch, trotz allem, bleib ich fest an dir, weil du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und dann erleben wir, wenn wir diese Dennoch-Freude erleben, dann erleben wir praktisch, nicht nur in der Theorie, was der Psalmist hier zum Schluss sagt und was ich in meinem Leben auch erfahren habe. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Dass ich verkündige all dein Tun, darum geht es mir. Gottes Tun möchte ich verkündigen. Das möchten wir auch in der kommenden Woche tun. Und ich danke euch allen, wenn ihr für uns betet. Amen. Ich wollte euch zum Schluss noch ein Lied singen. Ich habe euch das mitgebracht. Es ist schon ziemlich älter, dieses Lied. Ich habe diesen Text gefunden, auch in so einer Situation, wie ich mit manchen Fragen nicht klarkam. Und das Dumme war, ich habe zu diesem Text keine Melodie gefunden. Und dann habe ich einfach so auf meiner Gitarre rumgeklimpert und Gott hat mir eine Melodie geschenkt. Und wenn jemand unter euch ist, der so nach von dem, was man so singt, dann Noten aufschreiben kann, sag mir bitte Bescheid. Ich suche schon länger so jemanden. Ich versuche euch das Lied einfach mal vorzusingen. Du lösest, was
wollen nur Vertrauen.